What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich freue mich total heute auf ein Gespräch mit einem Inhaber einer Kreativagentur in Frankfurt, nämlich Andreas Lier von Hut und Wenzel. Andreas ist eigentlich schon Ewigkeiten bei Hut und Wenzel, mal locker über 20 Jahre, ich glaube seit 2003, damals als Geschäftsführer eingestiegen und hat vor einigen Jahren die Agentur dann tatsächlich von den beiden Gründern übernommen, sie von einer eher klassischen Kreativagentur mit um und bei 30 Menschen zu einer ja schon deutlich digitaleren, auf Social Media fokussierten Agentur weiterentwickelt mit heute, ich glaube, gut und gerne 100 Mitarbeitenden. Wir sprechen über ganz viele unterschiedliche Dinge. Mich interessiert natürlich brennend das Thema Generationenwechsel, Übergabe, Unternehmertum. Genauso sehr aber auch die Frage nach eurer Unternehmenskultur, eurer Kreativkultur. Und was ich besonders spannend finde, mit dir mal zu diskutieren, gibt es eigentlich Social First? Macht das Sinn? Gibt es ein anderes Modell, was vielleicht mehr Sinn macht? Aber ich möchte dem gar nicht vorgreifen. Wir nähern uns Stück für Stück. Andreas, ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Herzlich willkommen und wir schauen mal, was das Gespräch uns so bringt.
Hallo Kim, ich freue mich wirklich auch. Habe mich schon über deine Einladung gefreut. Habt ihr ja schon gebeichtet, ist mein erster Podcast und bin gespannt und mal schauen, wie es wird.
Das wird bestimmt gut. Also zumindest habe ich ein paar Fragen, von denen ich hoffe, dass sie auch zu ganz spannenden Antworten führen. Aber davon bin ich überzeugt. Lass uns doch mal vorne beginnen. Ich habe das ja eben schon im Intro kurz angeschnitten. Du bist seit 2003 Geschäftsführer bei Hut und Wenzel. Du warst davor in vielen anderen Agenturen. Witzigerweise sehr oft Netzwerk. Witzigerweise sehr oft sehr große Netzwerk. Internationale Etats betreut. Und dann bist du zu Hut und Wenzel nach Frankfurt gegangen. Lass uns mal den Step zuerst machen. Wie kam es dazu? Also noch gar nicht das Thema Übernahme der Agentur.
Ja, also war tatsächlich damals fast auch für mich unerwartet. Was man, ich glaube, ausschließlich Network-Agenturen davor, so in Deutschland, aber auch in London und auch fast nur internationale Etats. Und auch da war dann so eigentlich hätte ich nicht gedacht, dass danach eine innerhalb geführte Agentur kam, aber irgendwie hat sich so ergeben und ein Freund hatte mir das empfohlen und dann fand ich das irgendwie, als ich da war, so nett und habe dann gedacht, ach ja, probieren wir was Neues aus und passte auch ganz gut so zu meinem Lebensmodell, so mal nicht mehr im Flieger sein und die ganze Zeit durch die Gegend düsen und Hotels und sowas und hatte das Gefühl, es passt gerade ganz gut. Und ist auch so, damals hatte ich so alle möglichen Vielfliegerkarten. Heute habe ich eine Bahnkarte.
Aber du fühlst dich nicht schlechter, oder?
Nein, ich fühle mich super gut mit meiner Bahnkarte und habe das sogar als gesteigerte Lebensqualität wahrgenommen, nach all den Jahren unterwegs sein. Mhm. Ja, und dann war das natürlich schon ein Kulturunterschied, ne? So, das war alles viel kleiner und ganz anders und so. Und ich habe auch tatsächlich ein bisschen gebraucht, um da reinzukommen, wenn ich ehrlich bin. Weil ich natürlich ganz andere Strukturen gewohnt war. Und dann irgendwann habe ich es aber all das Unkomplizierte, Einfache, Persönliche, Nahbare und auch diese krasse Teamkultur so krass zu schätzen gewusst. Und natürlich habe ich so ein bisschen meine Erfahrung aus den Networks da auch mit einfließen lassen können. Aber und dadurch vielleicht auch die Agentur ein bisschen verändert. Aber sie hat auch mich verändert. Und die Mischung ist, glaube ich, ganz gut.
Hattest du das Gefühl, dass man am Anfang dich vielleicht skeptisch beäugt hat, so nach dem Motto, ah, das ist jetzt so ein Netzwerktyp, mal gucken?
Das kann schon sein.
Ja.
Okay. Das kann schon sein.
Gut, aber wie du gesagt hast, das war wahrscheinlich eine beidseitige Annäherung mit Learnings auch auf beiden Seiten.
Vielleicht habe ich die auch kritisch beäugt und so, aber irgendwie hat sich das dann in, oh, wir mögen uns so.
Und trotzdem hast du quasi eine 20-jährige Probezeit absolviert, bis dann klar war, dass du die Agentur übernehmen kannst. Nee, aber es lag wahrscheinlich.
Die war kürzer. Also das war kürzer, war, glaube ich, schon eine Probezeit und hat ein bisschen gedauert. Aber es war schon irgendwie absehbar, dass Heinz und Konrad, die beiden Gründer der Agentur, das wir nicht mehr ewig machen wollen. Dann haben wir auch schon relativ früh darüber nachgedacht, wie das dann so laufen könnte. Und so eine Agentur zu übernehmen, ist gar nicht so einfach. Du wirst es selber wissen, ne? So,
ja, ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Ja, genau. Und darüber könnte ich ein Buch schreiben.
Da nicht, wirklich, es war auch ein Prozess, ne? Und wir haben uns auch Unterstützung gesucht, so eine Unternehmensberatung dazu, die uns sehr gut in dem Prozess so begleitet hat und haben ein bisschen gedauert, aber wir waren uns, glaube ich, beide einig, dass wir das gut finden, wenn wir das hinkriegen. Ja.
Und dann, das heißt, die beiden haben dich irgendwann angesprochen, als sie so ein bisschen konkreter überlegt haben, wie so ihre Ausstiegsszenarien aussehen könnten. Weil es gibt ja durchaus viele inhabergeführte Agenturen, die irgendwann gründerseitig an diese Altersschwelle kommen, wo man sagt, jetzt könnte ich es einem Partnerboard übergeben, das ich bis dahin aufgebaut habe, wenn sie sich das leisten können. Hm. Oder ich verkaufe die Agentur hoffentlich gewinnbringend und habe genug Puffer auf dem Konto für die nächsten 20, 30 Jahre. Also meistens ist ja das zweitgenannte Szenario das lukrativere.
Und ich befürchte, wahrscheinlich wäre es auch so gewesen. Mhm. Die haben sich aber tatsächlich auch, und ich schätze das sehr, dagegen entschieden. Einfach, glaube ich, weil ihnen diese Agentur auch sehr am Herzen liegt. Ne? Mhm. Die wollten das nicht verkaufen, sondern hatten dann irgendwie das Gefühl so, ach, geben wir es dem Andreas, er ist in guten Händen. Mhm. Und,
ja. Ich kann mir das auch vorstellen. Also es gibt dieses Zitat, ich glaube, Biden Kennedy, ne, wo er sagt irgendwie, I would rather burn the place down before I sell it.
Ja.
Das ist ein sehr schönes Zitat.
Ja, das stimmt. Das
hat sehr viel mit Haltung zu tun.
Ja, wahrscheinlich würden die sich da sehr, obwohl so radikal nicht, aber die wollten es schon nicht verkaufen.
Ja, okay. Und sag mal, Unternehmensberatung, erklär das mal, weil möglicherweise hört ja jemand zu, der, ich würde mich darüber freuen, seine Agentur nicht an ein Netzwerk verkauft, sondern es auch sozusagen irgendwann in andere Hände übergibt.
Ja, dann darf er sich, also ich, das ist echt ein komplexer Prozess, gar nicht so einfach zu erklären, aber darf sich gern bei mir melden. Ich habe so, glaube ich, schon ein paar Erfahrungen aus der Zeit. Mhm. Wir hatten natürlich, das muss ein wirtschaftlich gutes Modell sein. Wir hatten, so Korn und Heinz hat noch ein bisschen andere Zeitspanne, wie sie so da aussteigen wollten. Da gab es eine ganze Menge Interessen dran. Und wir haben, glaube ich, ein wirklich gutes Modell gefunden, bei denen die auch in dem so darüber hinaus ein Stück weit noch an dem Erfolgen der Agentur profitiert haben. Natürlich suchst du so ein Modell, ne? Mhm. Wo du sagst so, okay, ihr könnt ja noch eine Zeit lang auch dran teilhaben, wenn die Agentur sich weiter gut entwickelt, weil es ist ja euer Fundament, auf dem wir da aufbauen. Mhm. Und ich glaube auch heute, wenn du dich fragen würdest, würde man sagen, war echt ein gutes Modell, hat für alle gut funktioniert.
Ja, das ist toll, wenn man das rückblickend auch noch so sagen kann. Ne? Und so wie ich es im Intro eben gesagt habe, ich hoffe, ich habe das richtig mitgeschnitten, ne? Haben sie ja daran partizipieren können. Also wenn man jetzt mal die Entwicklung von 30 auf 100 Mitarbeitende sieht, wie kannst du dir das erklären? Also woran macht sich das fest? Wie kam es zu so einem Punkt? Ne? Manchmal sagt man, man braucht so ein, zwei Kunden und bums hat man 50 Leute mehr. Also wie kamst du zu dem Wechsel?
Ja,
oder also Wachstum an der Stelle.
Ist gar nicht so passiert. Mhm. So, wir sind eigentlich sehr kontinuierlich so gewachsen, so eigentlich so jedes Jahr so 10 irgendwie so, was ich auch für schneller hätte es auch nicht sein sollen, ne? Weil wir wollen unsere Kultur aufrechterhalten, wir wollen immer noch so uns sehr als Team führen und fühlen und auch für unsere Mitarbeiter irgendwie einen guten Rahmen bieten. Wenn das zu schnell geht, gefährdest du das, glaube ich, so ein Stück weit damit. Ne? Daher war das ein sehr kontinuierlicher Prozess, aber jetzt keiner, der Boom ging, sondern über die Jahre hinweg.
Mhm. Aber kann es sein, dass du einfach gesagt hast, komm, lass mal wieder mehr pitchen oder Dinge anders machen? Weil sicher hast du Dinge dann noch mal anders gemacht, obwohl du ja schon lange Teil des Systems warst. Ne?
Ja. Ich glaube, wir haben wirklich ganz viel anders gemacht. Aber es gab nicht so diese eine Sache. Mhm. Wir haben irgendwie Also ein paar Sachen haben wir sicher erstmal beibehalten. So die Kultur der Agentur, dieser Teamgeist, das Nahbare, das Unkomplizierte und auch so diesen Anspruch, einfach ehrliche, gute Arbeit machen zu wollen, den hatten die beiden schon. Mhm. Und das hat die Agentur immer ausgezeichnet. Mhm. So dieser Wille, Sachen zu verändern und zu hinterfragen und eigentlich am besten jeden Tag irgendwas besser machen zu wollen, den habe ich dann, glaube ich, ein bisschen mehr noch reingebracht. Mhm. Und daher gab es auch nicht diesen einen Moment, sondern wir haben uns in diesen Jahren und tun das auch heute noch, irgendwie ständig den Willen, ey, wir wollen Sachen besser machen und anders machen, was können wir noch machen, wie können wir das denn machen? Und ich glaube, das ist dann so ein Prozess, der dabei gestartet ist und hoffentlich noch immer nicht aufgehört hat. Ne?
Das glaube ich. Ja, da gehen wir gleich unbedingt noch mal tiefer rein. Was habt ihr anders gemacht? Wie habt ihr euch aufgestellt? Vielleicht noch mal eine Frage zu diesem Generationenwechsel dann bei euch in der Eigentümerkonstellation. Hattest du irgendwas, wo du gesagt hast, so boah, ein krasser Aha-Moment in diesem Prozess oder ein echtes Learning oder so ein Punkt, den du gar nicht im Hinterkopf hattest, als du dich dafür entschieden hattest?
Puh. Muss ich nachdenken. Ich glaube, da gab es gefühlt ganz viele Aha-Momente, auch das so jede Woche ein neuer. So. Ach was?
Schläfst also, du schlecht?
Ja? Ich habe nicht so, ich glaube nicht, dass ich so ein, wenn ich ehrlich bin, hatte ich keinen 5-Jahres-Plan und keinen 10-Jahres-Plan oder sonst was. Habe ich vielleicht auch heute nicht. Mhm. Ich glaube, ich habe schon eine Idee, wo so eine Agentur sich hin entwickeln sollte. Und wir haben dann ganz viel unternommen, um uns da auch hinzuentwickeln. Aber dass das jetzt so einem schriftlichen Plan folgt, den haben wir, glaube ich, gar nicht.
Mhm. Ja. Mhm. Also muss es ja auch nicht sein, ne? Wenn du ein gutes Gefühl hast auf dem Weg dahin. Es war nur interessant, so in diesem Prozess, den ihr hattet, ne? mit den Gründern und deiner Übernahme und der Begleitung durch die Unternehmensberatung. Ne? Kann ja sein, Mensch, dann sind wir zu einem Punkt gekommen, den hatte ich so noch gar nicht auf dem Schirm oder irgendeine Konstellation, die überraschend war oder so. Ja.
Aber deine andere Frage war ganz lustig, schlafe ich vielleicht dann, ne?
Ja.
Ich glaube, die ersten Jahre ja. Mhm. Also es gab so Momente, wo ich gedacht habe, ups, das war echt auch Verantwortung, ne? So unseren Kunden gegenüber, natürlich auch unseren ganzen Mitarbeitern gegenüber. Und obwohl ich gar nichts anders gemacht habe als in den Jahren davor, aber wenn es dann deine Agentur ist, dann spürst du das mehr so, ne?
Naja, und du ja auch entsprechend Geld vorher investiert hast.
Ne? Das
also
auch,
das, ja. Da liegt ja dann auch viel von dem eigenen Vermögen oder Darlehen, die man aufgenommen hat in dieser Agentur. Und da will man ja auch, das ist, also will man immer, aber das ist nochmal Skin in the Game auf jeden Fall auf eine ganz andere Art. Sag mal, ich habe vorhin schon in der Einleitung kurz gesagt, ihr habt euch jetzt sehr stark auf das Thema digitale Kreativität, Social Media fokussiert. Und trotzdem seid ihr keine Social-First-Agentur. Wenn man jetzt mal so die Fachmedien jeden Morgen durchliest, in Newslettern, Hintergrundgeschichten, dann denkt man ja, wenn man Social Media macht, dann muss man auf jeden Fall, um erfolgreich sein zu können, eine Social-First-getriebene Agentur sein. Wie siehst du das? Seid ihr Social-First?
Wir sind auch Social-First, aber sicher nicht nur. Ja, also ich glaube tatsächlich, das geht anders und finde auch ganz gut, dass das anders geht. Auch das war so ein Prozess. Wir haben uns nicht überlegt, wir wollen eine Agentur machen werden, die hauptsächlich Social macht, weil das irgendwie der Plan ist oder so. Sondern wir wollten immer eine Agentur sein, die Marken denken und unterstützen und für Marken arbeiten kann. Das möglichst als Lead-Agentur. Tun wir auch für die meisten unserer Kunden. Und in dem Prozess ist Social einfach gigantisch gewachsen, weil es gibt keinen wichtigeren Kanal für die Markenführung. Markenführung findet heute am Wesentlichen in Social Media statt, für fast alle Marken. Und in dem Rahmen, wie wir Marken führen wollen, ist einfach dieser Social Media Bereich unheimlich wichtig, unheimlich groß geworden, auch von unseren Kunden unheimlich nachgefragt. Und das hat dann ganz oft Social First zur Folge und wir machen eine ganze Menge Social First Kampagnen. Manchmal auch Social First, was dann nochmal in TV endet. Hatten wir jetzt gerade eine, die wirklich Social First angefangen hat und irgendwann haben wir TV-Abformate gemacht, also genau umgekehrt davon. Ja. Aber natürlich auch andersrum. Im Endeffekt wollen wir das Beste für die Marke erreichen, egal ob wir Social First oder andere Kanäle im Vordergrund stellen.
Ist das denn ein Dilemma bei euch? Also klar, die Agentur ist natürlich DNA-seitig sehr stark auf Marke und ein Markenverständnis geprägt und dann gibt's aber Social Media, was ja deutlich trendorientierter, kurzfristiger, schneller, taktischer funktioniert. Also wenn man jetzt mit Social First Agenturen spricht, dann sagen die ja häufig, das ist eine ganz andere Art, über Marken und Kommunikation nachzudenken. Wie hast du das zusammenbekommen? Also diese Langfristigkeit, das dann doch sehr, die Schublade, die ich aufziehe, aber substanziellere und so weiter versus, ich sag mal, wir halten mal mit der Kamera drauf, fangen gute Momente ein, irgendwie denken, Zielgruppe durch und durch.
Also du hast recht, das ist genau die Herausforderung. Ne? So, wir sind schon eine sehr, sehr social-affine Agentur. Ne? Wir haben super viele Leute, die nicht nur Social können, sondern Social leben den ganzen Tag. Ja? Und ich glaube, du musst das auch leben, wenn du das, sonst kriegst du nicht mit, was da alles passiert und was morgen wieder passieren wird und so. Und natürlich haben wir dann auch eine eigene Produktion, ein eigenes Studio, weil es schnell gehen muss und auch das mittlerweile mit vielen Leuten ausgebaut. Und auf der anderen Seite haben wir auch tatsächlich Strategie, die Marken versteht und Beratung und natürlich auch Kreative, die eher in klassischen Bereichen denken. Und das zu verzahnen, ist schon die Herausforderung. Wir haben es dann so gemacht, dass wir den Social-Bereich schon als eigene, mittlerweile riesige Gruppe haben in der Agentur. Einfach, weil das Wissen so schnell ist, ne? So was auf TikTok heute funktioniert, funktioniert vielleicht nächste Woche schon nicht mehr und so. Du musst es, das, du wirst das nicht über die ganze Agentur immer präsent halten können. Daher haben wir schon viele, die, die ihren Schwerpunkt im Social finden. Aber die sind immer ganz vernetzt mit den Markenteams. Also die arbeiten tagtäglich mit den Strategen aus den Kundenteams zusammen und den Beratern. Und es ist auch total wichtig, dass wir das vernetzen. Weil ich glaube, das ist dann unsere vielleicht Besonderheit, dass wir es schaffen, Social und Marke zusammenzubringen. So in einer Agentur, in einem Raum. Wir haben sowieso nicht so viele Räume, sondern alles sehr offen und groß. Und ich glaube aber auch, dass das eine sehr zielführende Geschichte ist, weil Social als eigenen Bereich zu betrachten, weiß ich nicht. Mhm. So.
Und sag mal, wenn du sagst, wir haben auch Inhouse-Produktion und ähnliches, auf welche Kompetenzen hast du dich beim Inhousing gestützt? Also was ist sozusagen, wenn du über Social Media sprichst, all das, was du auch in der Agentur vorhältst?
Eigentlich fast alles. Also,
wir haben also natürlich, auch Media tatsächlich?
Ja, tatsächlich. Ja. Wir haben also natürlich Beratung sowieso und Projektmanagement in dem Bereich. Wir haben aber das Studio ausgebaut mit ganz viel Motion und Videografen und so, im eigenen Studio, im eigenen Equipment, weil ehe wir irgendjemanden anfragen und ein Angebot haben und irgendjemand buchen, dann ist es zu spät, ne? Das muss schneller gehen und teuer, aktueller sein, zu teuer wahrscheinlich auch. Und außerdem ist es dann vielleicht auch nicht so, wie wir es haben wollten und irgendwer muss irgendwo hinfahren und so können wir ganz viel schneller und in-house machen. Wir haben tatsächlich auch in unserer Strategieabteilung ein paar, die sich sehr dann auf Social und was passiert denn da so gerade konzentriert haben. Auch das ist dann ein wichtiger Bereich, den wir reingeholt haben. Und Media ist tatsächlich so ein Wachstumsding, ne? Also eigentlich für Social brauchst du das, sonst geht es nicht, ne? Wir haben das immer so ein Stück weit mitgemacht, aber eine unserer neuen Entwicklungen gerade von diesem Jahr ist es, dass wir uns so mit Media-Experten verstärken und die auch tatsächlich in die Agentur geholt haben, ein paar Einstellungen in dem Bereich, weil Social musst du mit Media zusammendenken, gefühlt. Vielleicht nicht immer und nicht alles, aber du musst auf jeden Fall ein großes Verständnis dafür haben.
Und gibt's bei den Kunden, jetzt habt ihr ja durchaus auch größere Kunden, gibt's da nicht immer eine Media-Agentur, die den Bereich für sich claimt? Oder ist das ein unbespieltes Feld, um das sich keine Media-Agentur reißen würde?
Ist tatsächlich unterschiedlich. Also es gibt Sachen, wo wir auch mit anderen Media-Agenturen zusammenarbeiten. Selbst dann ist es, glaube ich, gut, wenn man zumindest es versteht und mitdenken kann, weil der Austausch und die Zusammenarbeit schneller geht. Wir arbeiten auch mit Media-Agenturen super gut zusammen auf einigen Etats. Auf einigen Etats machen wir es aber auch selbst. Auch weil der Wunsch schon vom Kunden kam. So können wir das nicht schneller und verzahnter machen und mehr aus einer Hand. Und eigentlich sogar auf dem Wunsch hin haben wir angefangen, das auszubauen.
Und ziehen die das dann von ihren Media-Agenturen ab? Oder sind das unterschiedliche Töpfe und Etats, die sie vergeben?
Teils. Also ein paar der Bereiche haben wir dann tatsächlich übernommen. Mhm. Aber auch in ganz vielen arbeiten auch mit Media-Agenturen zusammen. Mhm.
Und sag mal, die Leute, die ihr bekommen habt, ich glaube, du hattest mal im Vorgespräch erzählt, ihr habt so drei Leute mittlerweile in dem Bereich. Ja. Kommen die aus klassischen Media-Agenturen oder aus anderen Social-Agenturen, wo die vorher Media gemacht haben?
Zwei. Ja? Ja, und einer kommt von Kundenseite, der Media von Kundenseite aus betreut hat. Ja.
Das ist natürlich auch ganz schlau, ne? Um das Bedürfnis da entsprechend abzudecken.
Total, weil es ja eine gute Perspektive darauf bringt.
An der Stelle. Und sag mal, das Geschäftsmodell im Media-Bereich funktioniert ja häufig über das Budget, was entsprechend in Media ausgegeben wird. Und dann prozentual und man sagt ja immer irgendwie, wie soll ich sagen, irgendwie Blackbox. Welches Modell habt ihr euch überlegt? Ist das auf Stundenbasis sehr stark auf Beratung fokussiert oder sowohl als auch?
Wir haben eigentlich, wenn ich ehrlich bin, jedes Modell.
Ja.
Ne? Also
wie wahrscheinlich jede Agentur auch jede Variante von Abrechnungsmodellen auch schon mal durchgemacht hat.
Total, es ist so. Ja? Ja. Und es wahrscheinlich ist auch berechtigt so, ne? Weil Kunden und Aufgaben ticken anders und auch deren Strukturen funktionieren anders und die Zielsetzungen sind anders. Also wir haben das auf Stundenbasis, wir haben es auf Retainerbasis, wir haben das auf Zielerreichungsbasis so oder Mischformen davon. Eigentlich haben wir jedes Modell und sind dafür auch prinzipiell erstmal offen, ne? Wie das so passt in dem Zusammenhang.
Ist das denn so, merkst du das, dass es, ich meine, klar, Social ist ein riesiges Feld, ist ein großes Wachstumsfeld in den letzten Jahren gewesen. Musst du hart argumentieren, um zu sagen, ja, das hat aber trotzdem eine Wertigkeit und es hat trotzdem seinen Preis und wir können nicht 10 Assets für 1.000 Euro rausballern. Gibt es diese Art von Diskussionen noch? Oder ist das vielleicht auch durch Paketlösungen, die man vereinbart, viel besser handelbar, als so nachher Stückwerk-Diskussionen zu führen?
Ja, also wir machen so nach Möglichkeit keine Projekte und gerade im Social sowieso nicht, weil du musst dieses Ding verstehen. Du hast ja einen Contentplan und arbeitest auch eng mit dem Kunden verzahnt, so wie der Redaktionsplan dann für den Monat aussieht, ne? Da gibt es meist so dann Pauschallösungen für die Gesamtbetreuung. Und da ist eine gewisse Anzahl an Assets dann vorgesehen. Und wenn es darüber hinausgeht, dann vielleicht irgendwie redet man was, ob wir schieben oder einen Monat anders oder ob wir irgendwas extra in KV packen.
Und habt ihr auch Influencer-Marketing als Thema und Angebotsbereich? Also, dass ihr richtig die auch, weiß ich nicht, datenbasiert raussucht oder ist das gesunder Menschenverstand oder wie geht ihr daran?
Ja, also Social und Influencer geht nicht, deshalb haben wir dann schon relativ früh angefangen, uns auch selbst mit dem Thema zu beschäftigen und auch eigene Tools dafür aufzubauen. Also tatsächlich in der Analyse, wer sind die besten Influencer, die dazu passen, aber dann natürlich auch im Briefing so mit, was wollen wir von denen und wie viel Freiheiten geben wir denen aber auch und passt das auf eine längere Zusammenarbeit und haben eigentlich gute Erfahrungen, das tatsächlich mit anzubieten und ist ein großer Teil von Social geworden.
Was sind denn so aus deiner Sicht, ich sag mal, sowohl in der, wie soll ich sagen, eher redaktionelleren Bespielung der Own-Channels der Kunden, aber auch in Social-First-Kampagnen so Erfolgsrezepte? Weiß ich nicht, ihr habt ja mit LBS und RIN einen wirklich tollen Case gemacht, den ich auch in der DDA-Jury hatte, den übrigens Jan König ganz, ganz stark promotet hat, zu Recht. Also insofern hier nochmal an Jan danke, dass er sich für diesen Case auch so eingesetzt hat, weil der wirklich, wirklich stark war.
Auch von meiner Seite. Ich war nicht da, ich habe die Laudatio gesehen, ich hätte es nicht besser schreiben können. Also danke, Jan.
Aber gibt es vielleicht so also mit Blick auf Cases dieser Art irgendwie was, wo du sagst, ja, das funktioniert für uns, wenn das und das gegeben ist, dann wird es ein guter Case, wie vorhersehbar ist der Erfolg solcher Cases?
Also wenn wir bei dem Case von LBS zusammen mit drin bleiben, dann war das irgendwie ein Social First Case, aber nicht in der Zielsetzung. Die Zielsetzung war, wir wollen diese Generation erreichen, wie wir das auch immer tun. Ja? Und es muss aber trotzdem was sein, was tief aus der Marke rauskommt. Ja? Und dieser Konflikt so mit einer Generation, die eigentlich mit Bauschmal nicht so viel zu tun hat und trotzdem was zu finden, was tief aus der Marke herauskam, das war, glaube ich, die Riesenüberzeugung oder Herausforderung dabei, was zu finden. Und ich glaube, wenn man das schafft, so trotzdem bei der Marke zu bleiben und bei dem, was die Marke ausmacht, aber die Zielgruppe und die Kanäle, die du und alles, was gute Social-Kampagne eigentlich ausmacht, damit zusammenzubringen, dann wird das richtig gut.
Mhm. Sag mal, du hast eben gesagt, ihr habt eben eine sehr offene, sehr entspannte Agenturkultur. Jetzt habe ich kürzlich jemanden gehört, der sagte, ich weiß gar nicht, im Social-Media-Bereich, ich brauche da gar nicht so viel Creative Director-Level oder irgendwas, weil die Leute müssen tief in diesen Plattformen drin sein, sich darin bewegen, die Neugierde haben, sich selbst mit den Themen auseinandersetzen. Und mir hilft an der Stelle gar nicht so viel Hierarchie, sondern eher dieses nah dran sein, sich verantwortlich fühlen. Wie blickst du da drauf?
Im Grunde genommen ist das erstmal richtig. So, wie wir gerade schon besprochen haben, Social Media geht schnell und täglich und du musst es leben und verstehen. Und da brauchst du jetzt niemanden, der irgendwas freigibt, so in drei Stufen, sondern das ist eher hinderlich. Ne? Daher flache Hierarchien gehören da irgendwie zu und schnelle Prozesse. Haben wir ohnehin. Also wir haben tatsächlich nicht so viele Levels in der Agentur. So.
Hattet ihr das schon immer so? Oder
ja, ist schon
das
immer.
Okay, das ist natürlich hilfreich, weil wenn du zu den Leuten gehst und ihnen irgendwie den Aufnäher von der Schulter abrupfst, das findet ja keiner lustig.
Ja, wir haben tatsächlich, also wir haben so ein Director-Level, dann haben wir noch Seniors und Juniors und Mid-Level und das war's. Ja. So,
ja. Okay, das hilft natürlich an der Stelle. Ja. Ne? Weil es gibt ja schon viele, die sich auch gibt ja viele Namen, ne? In Circles organisiert haben, Kompetenz und rollenbasiert und so weiter. Ja. Gibt es so, hast du das KfW-Team, hast du das LBS-Team oder ist es deutlich fluider, weil ihr stärker nach Kompetenzen, nach Schwerpunkten dann immer wieder neu zusammenbaut?
Nee, wir haben also schon die Agentur nach Marken oder Kundenteams strukturiert, aber nicht so überschneidungsfrei. Also du gehst ja sowieso nicht in die Agentur, um nur auf einem Kunden zu arbeiten. Ne? So die meisten finden es ja gut, dass sie verschiedene Sachen machen können. Und daher gibt es schon klare Teams für die Kunden, auch die natürlich diese Marke verstehen, diesen Kunden verstehen und ganz viel darüber wissen, sonst funktioniert es ja nicht. Aber nicht überschneidungsfrei. Du arbeitest immer auf mehreren Sachen. Ne? Und das haben wir auch nicht so mit, dass die Unit arbeitet jetzt nur auf den drei Kunden, sondern das geht so ein bisschen durcheinander. Mhm. Ja. So ein bisschen Wollknäuel. Aber funktioniert trotzdem sehr gut, weil sich die Leute dann gut gegenseitig helfen und unterstützen und setzt aber natürlich auch so ein Stück Eigenverantwortung und Teamgeist voraus. Mhm.
Du hast vorhin, hattest du mir verraten, bevor wir hier auf den Aufnahmebutton gedrückt haben, dass ihr, als ihr die KfW als Etat gewonnen habt und LBS gewonnen habt und ich glaube, für die Bahn macht ihr auch was, habt ihr gesagt, boah, das müssen wir jetzt auch erstmal verdauen. Wir pitchen die nächsten 2 Jahre nicht. War das eine schwere Entscheidung?
Das war eine unumgängliche Entscheidung. Also es war die einzig richtige. Ne? Die war erstmal nicht schwer, weil die so sehr naheliegend war, so für die Agenturen. Du hast wirklich gemerkt, das müssen wir jetzt irgendwie gut aufbauen und müssen uns ein Stück erweitern und müssen aber trotzdem unsere Kultur behalten. Also erstmal war die gar nicht schwer. Wenn du dann so 2 Anfragen kriegst, die du eigentlich gerne machen würdest,
dann zuckt man schon mal
kurz. Dann zuckst du kurz, ja. Aber trotzdem sind wir dabei geblieben. Und ja.
Aber das spricht ja total für euch, ne? Weil ich glaube, es ist nicht leicht, wenn du Pitch-Erfolge einfährst und denkst, hey, das klappt und tolle, große Marken und so weiter, dann zu sagen, das ist ja super selbstreflektiert, Moment mal, wir müssen gucken, dass diese Basis kulturell wie auch strukturseitig irgendwie stabil sich weiterentwickeln kann. Also ist eine sehr, wie soll ich sagen, irgendwie erwachsene Entscheidung.
Oh, danke.
Ja. Würde ich, also bin ich,
als Kompliment,
ne? Bin ich mir nicht sicher, ob die jeder so getroffen hätte.
Kann sein. Aber eigentlich ist es, wenn du drüber nachdenkst, ist es die einzig richtige Entscheidung. Bei A wäre das so weitergegangen, glaube ich nicht, dass wir die neu gewonnenen Etats auch glücklich gemacht hätten und gute Arbeit darauf hätten leisten können. So und wahrscheinlich auch für unsere Mitarbeiter nicht. So, das war alles genug Herausforderung, sich da einzuarbeiten und die Marken zu verstehen und da gute Arbeit drauf zu machen. Ich glaube, wir hätten eher unsere neuen Kunden schnell verloren und Mitarbeiter auch wieder schnell verloren. Ist daher unumgänglich, absolut richtig.
Jetzt sind wir ja gerade beim Thema Pitches. Was ist so der Weg, über den ihr an Neugeschäft kommt? Also ist es häufig, Pitchberatung meldet sich bei euch, macht ihr öffentliche Pitches? Wo liegt da der Schwerpunkt?
Eigentlich haben wir so keinen Schwerpunkt. Ne? Mhm. Wir machen, also wir haben das Glück, dass wir eigentlich, aber vielleicht macht das sowieso keine Agentur mehr heute, aber wir akquirieren nicht in dem Sinne. Ich kann das sowieso nicht besonders gut und niemand bei uns so richtig. Und daher suchen wir schon von den Anfragen, die kommen dann aus und das auch sehr bewusst. So, wir lehnen sicher mehr ab, als dass wir zusagen von den Anfragen. Weil wenn, dann wollen wir dahinter stehen und dann aber auch so nach Möglichkeit mit 200% Einsatz da rein und dann wollen wir es auch unbedingt gewinnen. So, wir machen gar nicht so viele, aber dann machen wir sie mit viel, viel Leidenschaft und Einsatz. Und das kann dann eine öffentliche, das kann alles sein. Das kann eine Anfrage von einer Pitchberatung sein, eine öffentliche Ausschreibung oder auch manchmal tatsächlich einfach Unternehmen, die so auf uns zukommen und fragen, ob wir teilnehmen
wollen. Jetzt kann es ja sein, ne, durch den Schwerpunkt und auch das große, das Social Team, was du ja eben beschrieben hast, dass die Marketingverantwortlichen oder auch die Pitchberatung denken, ah ja, super. Das ist ja jetzt auch so eine Social-Media-Agentur, die können wir ja immer wieder für Social-Media-Etats anfragen. Und du hast ja eben schon gesagt, naja, unser Ziel ist es eigentlich nicht so sehr nur Teilausschnitte zu beraten, geschweige denn Projekte zu machen, sondern tatsächlich auch als Lead-Agentur aufzutreten, was ihr ja glücklicherweise in den meisten der Fällen tut. Passiert es euch häufig, dass es eigentlich eine Social-Media-Anfrage ist, die dann zu mehr wird oder sind es von vornherein Lead-Etats, die gepitcht werden?
Häufig nicht, aber hatten wir schon. Es gibt tatsächlich dann so Anfragen für einen reinen Social-Media-Pitch und haben wir auch schon gemacht. Ne? Also, aber nur dann, wenn wir das Gefühl hatten, dass Social für die Marke und auch im Selbstverständnis wirklich ein Bereich der Markenführung ist. Und wenn wir das Gefühl hatten, dass wir damit die Marke führen können, dann machen wir das auch.
Lass uns mal einen kleinen Schwenk in Richtung Kultur nehmen. Wir haben das ja eben auch schon so ein bisschen am Rande gestriffen. du hast ja gesagt, du hattest keinen 5-Jahres-Plan, du hattest auch keinen 10-Jahres-Plan. Jetzt hast du ja eine sehr starke und auch gewachsene Kultur erlebt, kennengelernt. Gab es Dinge, wo du gesagt hast, ja, die will ich behalten, check, aber die möchte ich irgendwie neu reinbringen. Ich glaube, es ist für die Weiterentwicklung der Agentur wichtig. Es trägt ein Stück weit auch deine zwischenmenschliche Handschrift. Was waren da so Dinge, die dir einfallen würden? Gab es vielleicht gar keine? Kann ja auch sein.
Doch, also behalten gab es wirklich ganz, ganz viele. Ich habe die Agentur ja gemocht und geliebt, auch bevor es meine war. Und so ein bisschen hatte ich es vorhin schon erzählt, so diesen. Ich glaube, die Agentur hatte immer einen großartigen Teamgeist und das wollten wir unbedingt behalten, egal was mit der Agentur passiert. So dieser Zusammenhalt der Menschen untereinander und wie die Agentur zusammenarbeitet, auch wie die Agentur zusammen feiert. Wir können irgendwie krass gut feiern. So, das wollten wir
nicht
sicher.
Nicht zu unterschätzen, ehrlich gesagt.
Nicht zu unterschätzen, wirklich.
Ein bisschen verlernt.
Ja, echt. Und das wollten wir unbedingt retten. In Corona ist das so ein bisschen verloren gegangen, aber können wir jetzt wieder.
Ja. Und naja, auch so gut, Sachen, ihr habt ja ein Durchschnittsalter von 32, ne? Also
ja,
da sind viele partywütige Menschen dabei, würde ich mal behaupten.
Absolut. Ja. Und bei den 32 Durchschnittsalter bin ich mitgerechnet, ne?
Sonst ja, das zieht den Durchschnitt jünger, natürlich ganz hart.
Ja, hatten gerade ein Sommerfest, das war wirklich, also feiern können wir immer noch sehr gut. Und ach so, feiern, ja, wir haben auch eine. Tatsächlich eine Bar in der Agentur, ne? Die tagsüber so im Workshop- und Meetingraum ist, aber abends schon echt gut frequentiert von Teamabenden, Azubi-Treffen, aber auch von unseren Kunden, die so teilweise das dann sich da einmieten und fragen, ob sie nicht mehr haben können, mit uns oder auch ohne uns. Und die ist echt hochfrequentiert. So. Ja, daher diese Kultur und diesen Teamgeist wollten wir auf jeden Fall beibehalten und auch dieses, was wir vorhin hatten mit den flachen Hierarchien und sehr nahbar sein und unkompliziert sein, auch was wir sicher beibehalten wollten. Dieses Thema mit so mehr Veränderungswillen und mehr Bereitschaft für Entwicklung und sich täglich neu zu hinterfragen, das ist wirklich der Bereich, den wir neu gemacht haben. Und das hat dann auch zu den ganzen Bereichen geführt, die wir heute so über die Jahre dann zusätzlich entwickelt haben und auch hoffentlich immer weiterentwickeln wollen.
Hast du die Leute genervt damit? Hattest du den Eindruck, als du das so gepusht hast, dass sie gesagt haben, was soll denn das? Ist doch bisher eigentlich auch ganz gut gegangen. Was will er denn jetzt?
Na klar, also so Veränderungen, gerade wenn es dann viel Veränderung ist und auch immer wieder, dann muss man, ist das schon eine Aufgabe, alle so mitzunehmen auf den Prozess. Und da gibt es auch ein paar mit, können wir das nicht einfach so weitermachen. Das kostet schon ein bisschen Kraft, so das mitzunehmen und davon zu überzeugen und dass die alle bei der Stange zu halten. Und vielleicht haben wir auch ein paar verloren, die so gesagt haben, nee, ist mir jetzt dann echt viel Entwicklung und viel Veränderung und so. Und dann ist es auch so.
Es war übrigens auch der O-Ton eines sehr lieben Kollegen, mit dem ich so ein, wie soll ich sagen, fast Offboarding-Gespräch hatte. Und der dann auch sagte, oh, weißt du, ich habe schon viel Veränderung mitgemacht, aber jetzt ich mag jetzt auch mal wieder zwischendurch stabil.
Und
also so
in Ordnung,
im Sinne von
ne?
einfach ja. nicht eine dauerhafte Bewegung, dauerhafter Lernprozess und so. Und das ist ja auch ein zutiefst menschliches, also einerseits Lernen ist ein menschliches Bedürfnis, aber auch zwischendurch einfach mal seine Ruhe zu haben. Genauso
komplett.
Menschlich, das fand ich so sympathisch, wirklich? Dass er das genau so formuliert hat. Und das ist ja dann auch eine legitime Entscheidung.
Und das mag ja auch in deine Lebensphase vielleicht passen oder wie auch immer, wo du gerade Bedürfnis hast, nee, ich will aber gerade so ein bisschen konsolidieren oder. Und dann ist das, glaube ich, auch eine gute Entscheidung, das anders zu machen.
Aus unseren Gesprächen weiß ich, dass dir das Prinzip der Selbstverantwortung extrem wichtig ist. Wie, also ich glaube, es wünschen sich alle. Wenn du heute jemanden fragst und du so als Agenturinhaber, CEO, Manager, Managerin, Selbstverantwortung, super, oder? Sagen alle, ja, total. Und wenn du Mitarbeitende fragst, würden die auch sagen, ja, finden wir super. Ich habe ein Buch gelesen kürzlich, das heißt New Work Needs Inner Work. Und da war eine ganz spannende These dabei, die besagt, je mehr Eigenverantwortung, je weniger Struktur. Wenn das dann aber der Fall ist, dann musst du in dir sehr klar, sehr selbstreflektiert. Und also je mehr Struktur du im Außen wegnimmst, desto mehr Struktur brauchst du im Inneren sozusagen, im Reifegrad der Leute, in der Selbstreflexion, in der Kommunikationsfähigkeit. Das fand ich total spannend. Also dass man, wenn man aus dem einen was rausnimmt, muss man das andere stärken oder andersrum. Wie nimmst du das bei euch wahr? Also wie pusht du das? Gibt es tatsächlich dann auch im Umkehrschluss weniger Strukturen, weniger Regeln, weniger Vorgaben? Ist es so, dass man erst sagt, wir wollen Selbstverantwortung und dann findet man den Weg dahin oder schafft man einfach erstmal still und leise alle Dinge ab, die stören könnten und sagt dann übrigens, das ist Selbstverantwortung, was ihr gerade macht?
Ja, nee, hoffentlich so nicht. Aber erst mit der These stimme ich, glaube ich, zu, die du gerade hattest. Mhm. Und auf der einen Seite ohne Regeln geht es auch nicht. Wir haben sicher Regeln und finde auch so ein Maß an Regeln total sinnvoll und richtig. Aber immer so mit der Maßgabe so wenig wie möglich. Also die wir wirklich brauchen. Ne? So, und das sind dann vielleicht gar nicht so viele. Ja? Und bevor wir die einführen, sollten wir uns auch genau überlegen, ob wir die wirklich brauchen und haben wollen. Mhm. An diese, aber da gibt es schon welche, die man braucht.
Das erinnert mich übrigens an Gespräche mit meiner Tochter, die wird jetzt 10, wo ich auch vorher immer die Frage stelle, ist es mir so wichtig, dass ich jetzt aushalte, es mit ihr zu verhandeln?
Ja.
Weil wenn es mir nicht so wichtig ist, dann sollte ich es nicht thematisieren.
Aber stimmt, für Kinder gilt das genauso. Ja. Meine Tochter ist 9, ich habe die gleiche Diskussion oder die gleichen Gedanken dabei. Ja, und dann dieses Thema Eigenverantwortung. Ich meine, ja, das irgendwie zu sagen, so jetzt seid mal eigenverantwortlich, macht wie ich Sinn. Ne? Das musst du ja irgendwie anders verankern. Und wir machen das schon mal sehr beim Auswahlprozess. Im Endeffekt müssen es auch, wenn jemand das nicht will, macht es auch wenig Sinn. Und deswegen versuchen wir schon im Recruiting viel Wert darauf zu legen, dass die Leute nicht nur fachlich, sondern auch so von dem, wie sie ticken, gut zu uns passen, in die Kultur passen und das auch wollen, weil es ist ja auch völlig in Ordnung, wenn ich anders arbeiten will, aber dann vielleicht irgendwo, dann sollte ich vielleicht irgendwo anders arbeiten, eben nicht bei uns, dann fühlen die sich nicht wohl bei uns und wir uns auch nicht. Daher nehmen wir uns wirklich im Recruiting viele Gespräche und viel Zeit, um das möglichst gut zu verstehen, aber auch möglichst gut zu erklären, wie das so bei uns funktioniert. Das ist schon mal echt ein ganz wichtiges Kriterium, um das so umzusetzen.
Und sag mal, ich sag mal, so viele Regeln wie nötig. Kannst du mal ein Beispiel geben? Weil du hast ja auch die Erfahrung von anderen, auch Netzwerkagenturen, jetzt so wie es bei Hut und Wenzel lebt. Also was sind so Regeln, die es auf keinen Fall bei dir geben würde, die du für absolut schwachsinnig hältst? Und was im Gegensatz, wo sagst du, nee, darauf will ich nicht verzichten. Das ist mir schon, das ist mein Framework und das soll schon so sein.
So Regeln, die ich nicht für so richtig sinnvoll halte, gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele, ne? Aber es gibt vielleicht so ein aktuelles Beispiel, auch dadurch, dass wir so ein Stück gewachsen sind, wir haben nicht genug Schreibtische. Ja? So, eigentlich sind wir in so einer Agenturkultur, wo echt schon viele da sind in der Agentur, ne? Und dann gibt es Tage, wo es auch wirklich voll wird. Und haben aber für unsere gut 100 Leute nur so 70 Schreibtische. Ne? Und dann haben wir mir so umgehört und ich glaube, relativ viele Unternehmen und auch Agenturen dann haben dann so Buchungssysteme, ne, so wo ich mich denn wann hinsetze und so. Das wollten wir dann nicht. So, das fand ich zu kompliziert, zu bürokratisch, ich muss mich erst einloggen, bevor ich in die Agentur komme und so.
Und ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Buchungsleichen es gibt. Ja. Von Leuten, die sich einbuchen, die dann nicht kommen, andere Leute, die keinen Platz finden, weil irgendeine Buchungsleiche im System ist. Und das ist wie Handtücher aufliegen im Sommerurlaub.
Ja, und auch was ein Aufwand und was eine Zeit, ne? Und das ist dann tatsächlich echt hilfreich, wenn du Leute hast, die da eigenverantwortlich mit umgehen, die irgendwo ihren Platz finden und wenn es mal nicht der Perfekte ist, sich da trotzdem hinsetzen oder die auch den Platz für jemand anders, der jetzt gerade mit dem zusammenarbeitet, vielleicht freimachen und sich umsetzen, wenn es so der Fall ist. Und ich glaube, das kannst du einfach wenn die Leute eigenverantwortlich und gut miteinander umgehen und du eine gute Teamkultur hast, ohne so ein Tool lösen und wahrscheinlich viel besser.
Ich habe mal vor einigen Jahren dieses Buch von den beiden Jungformatgründern gelesen und Momentum. Und da ging es auch um, wie wurde die Agentur damals gegründet. Und ich sag mal, daneben lege ich jetzt noch mal Springer und Jacobi. Und beide Agenturen, zumindest für mich so aus der Außenperspektive, galten als so sehr durchstrukturiert. Ne? Im Sinne von, bei uns heißen die Formate so, die Meetings so, nach diesem Prinzip, das ist die Werteschnecke, das ist dies, das ist das, das ist jenes. Und das prägt natürlich sehr stark auch so einen Auftritt, ein Selbstverständnis, ein Mindset, eine Kultur. Und jetzt lege ich mal so deins daneben. Das finde ich tatsächlich interessant. Man kann ja auch gar nicht sagen, was funktioniert jetzt besser oder was irgendwie. Ich glaube, es ist ein bisschen die Frage, welche Art von Mensch kann in welchem Konstrukt einfach wirksam sein, oder?
Ja, also tatsächlich. Es gibt da kein besser oder schlechter, ne? Aber im Endeffekt brauchst du dann die Leute, die zu deiner Kultur auch passen. Mhm. So, sonst funktioniert es eben nicht.
Mhm. Absolut. Ja, es ist so spannend. Und man plant Strategie, man macht Businesspläne. Und Kultur plant man nicht.
Nee.
Eigentlich witzig, ne? Das ganze Leben besteht aus Plänen und Kultur ist eigentlich das Ergebnis von ganz vielen Entscheidungen, die man trifft.
Ja.
Also und es ist häufig das Spiegelbild einfach von Strukturen, von Arten, wie man zusammenarbeitet, wie man es selber auch als Führungsperson prägt. Ne?
Ja, und ich glaube tatsächlich auch wieder was an Bedeutung noch gewinnt. Ne? So mit, wir können ganz viele Sachen machen mit KI und vielen anderen Tools. Nur Kultur ist was uns dann doch ein Stück ausmacht. Ne? So diese Intuition und wie wir miteinander arbeiten, ist, glaube ich, was auf der einen Seite umso wichtiger dadurch wird.
Wie hast denn du dich als, Führungsperson verändert über die Jahre? Wo gibt es so Sachen, wo du sagst, irgendwie, ja, das mache ich heute ganz anders oder das ist so meine persönliche Lernkurve? Man wächst ja mit seinen Aufgaben.
Spannende Aufgabe, ja. Spannende Frage. Ich glaube, ich habe mich schon ganz schön viel verändert in der Zeit. Und natürlich ist das auch so ein fortlaufender Prozess. So eine ganz wichtige Veränderung war, dass ich für die Agentur ja so gar nicht allein, sondern mit Katrin zusammen, die sowohl Geschäftsführerin, aber auch Mitinhaberin ist. Und das ist fantastisch, dass das so ist, ne? Weil sie erstmal das total großartig macht und dann, weil wir uns, wenn wir es positiv ausdrücken, sehr ergänzen. Wir sind schon unterschiedlich, ne? Und sie kann Sachen, die ich so gar nicht kann, so Beratung und alles Kaufmanagement, alles, was mit Strukturen und Prozessen drin hat, sind wir seitdem viel, viel, viel besser geworden. Und auch was so Digitales und IT und technische Sachen angeht, eine tolle Entwicklung dadurch. Und das wiederum hat bei mir so ein bisschen dazu geführt, dass ich mich mehr auf Sachen konzentrieren konnte, die ich schon immer lieber gemacht habe, nämlich Ideen und Strategien und Kreation und so. Und das ist dann so ein bisschen so eine Entwicklung, die damit stattgefunden hat, dass wir uns das so ein bisschen aufteilen konnten und so uns aber super gut ergänzen in dem Zusammenspiel.
Dass du deine Stärken einfach noch stärker wieder ausleben kannst. Und das ist ja auch häufig was, wenn man dann irgendwann in der Managementposition ist, wo man eigentlich das, was einen ausgemacht hat, was man am allerliebsten tut, immer weniger Zeit dafür hat, weil man sich mit ganz vielen anderen Dingen beschäftigt, was dann ja gleichzeitig auch wieder schade ist.
Total. Und wirklich auch eine Schwäche von mir. Ne? Ich mag einfach gute Kommunikation und tolle Ideen und ich mag es immer noch, mich damit zu beschäftigen und nicht nur.
Das ist doch keine Schwäche. Ich finde, wir dürfen im Management sehr viel häufiger über unser kreatives Produkt sprechen und Zeit dafür aufwenden. Das finde ich elementar.
Eigentlich finde ich es auch wichtig, weil sonst verwalte ich nur noch irgendwas, von dem ich auch immer weniger Ahnung habe, weil ich ja gar nicht mehr drin bin oder mitkriege, was da passiert. Ich persönlich mag es, dabei zu sein.
Sag mal, als Unternehmer, du und deine liebe Kollegin, was sind so Themen, an denen ihr gerade knabbert? Was Stichwort schlaflose Nächte, muss vielleicht nicht gerade schlaflose Nacht sein, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, ja, unternehmerisch schon eine Herausforderung? Viele sprechen ja darüber, ne, das Thema AI, ich habe es gestern gerade erst wieder in der Headline gelesen, irgendwie viele kleine Agenturen, wir werden einen Agenturensterben sehen, wenn sich die kleinen Agenturen jetzt nicht fokussieren und eine smarte Nutzung von AI überlegen. Was sind so Sachen, wo du sagst, so, da sind wir gerade dran oder es beschäftigt mich unternehmerisch mit Blick aufs Geschäftsmodell, auf die Frage der Zukunft meiner Agentur? Das ist jetzt eine sehr große Frage, aber du kannst sie ja mal abschichten.
Ja, also vielleicht zuerst, ich schlafe seit Jahren wieder besser. Ne? Es war so nach dieser Übernahme, wo ich schon gedacht habe, ups, da war echt eine Menge Verantwortung. So mittlerweile gewöhnt man sich da doch dran. Ja. Und findet uns auch eigentlich in so einem ganz guten Fahrwasser dabei. AI macht mir eigentlich keine schlaflosen Nächte. So. Das wird schon was verändern, ne? Aber wir wollen uns sowieso verändern und haben uns verändert und es wird auch die Agentur verändern und natürlich auch das, was wir tun, verändern im Sinne von, das wird Sachen abnehmen, die wir heute machen, aber es wird auch neue Möglichkeiten uns geben und neue Sachen reinzuentwickeln und das finde ich ist auch wieder eine ganz spannende Aufgabe und ich glaube, es wird tatsächlich auch eine positive Entwicklung dadurch geben, dass du gerade im Bereich Kreativität einfach viel, viel mehr Möglichkeiten hast, dass eine Idee, die wirklich Menschen bewegt und begeistert, vielleicht noch mehr Wertschätzung kriegt als heute, weil sie einfach dann immer noch besonders ist und was AI noch nicht perfekt kann. Ne? Und
Macht es dir Sorge, dass so die anderen, ich sag mal, gerade auch viele Netzwerke erzählen ja von ihren riesigen AI-Workspaces, die sie jetzt gebaut haben und mit Agents, die für alle, sage ich mal, gleichermaßen erreichbar sind und alle können jetzt super schnell Zielgruppenanalysen weltweit machen und so weiter und so fort. Und eigentlich ist ein riesen Effizienzschub, den die Kunden schon mal mit plus 10% eigentlich haben und man kann sich auf die wirklich wichtigen, also sagen ja viele, ne? Und das macht dir das Sorge oder sagst du, nee, das ist spiegelt eigentlich auch die Realität bei deinen Kunden nicht so richtig wider in der Erwartungshaltung?
Nee, es macht mir tatsächlich keine Sorge. Mhm. Also klar machen wir heute Sachen anders, aber ich glaube, dass AI mehr gar nicht ein Tool ist und kein Know-how, sondern mehr eine Einstellung. Mhm. So, es geht eigentlich mehr darum, bin ich offen für Veränderungen, ne? Will ich das Ding mitdenken? Will ich es verstehen? Will ich gucken, wo das hingeht? Und das wird ja in einer Woche, einem Jahr schon wieder ganz anders sein. Und deshalb ist es mehr eine Einstellung als eine Know-how-Frage, die dahinter steckt oder ein spezielles Tool, was ich jetzt brauche. Mhm. So. Wir haben das, so vor 2 Jahren ist das Thema so gerade immer mehr präsent wurde, war ich auf einer Veranstaltung und habe jemanden darüber referieren hören und war begeistert von dem, was er so erzählt hat. Hab den in der Kaffeepause gefragt, was er so jeden Freitag bis Jahresende macht. Und er hat gesagt, boah, weiß er noch nicht, aber warum? Und dann habe ich gesagt, ja, hast du Lust, bei uns jeden Freitag Trainings zu machen, tatsächlich für die Agentur. Wir haben dann ein halbes Jahr lang in unterschiedlichen Teamkonstellationen jeden Freitag, also erstmal für die ganze Agentur, ne, so wie dann nicht prompten und was kann ich überhaupt machen. Und dann aber auch für die einzelnen Bereiche. Was geht im Social? Wie kann die Strategie es am besten nutzen? Wie kann die Texter natürlich Art, Bild, was gibt's da so, ne? Erst nutzen. Das ist jetzt schon, ja, vor 2 Jahren haben wir damals angefangen, also echt schon eine Zeit lang her. Und natürlich sind die Möglichkeiten 2 Jahre später schon wieder ganz andere. Aber wir haben damit, glaube ich, relativ früh einfach die Einstellung geschaffen, ey, nutzt das, ne? Informiert euch, bleibt da am Ball und guckt, wie das weitergeht. Und deshalb ist es, glaube ich, in vielen Bereichen so von den meisten unserer Mitarbeitern einfach tagtäglich genutzt. Und ich glaube, darum geht es nicht, um das eine Tool.
Und sag mal, im Bereich Social, das interessiert mich, da mache ich jetzt doch nochmal einen kleinen Schlenker zum Social-Media-Fokus, den wir vorhin hatten. Was sind da so typische Anwendungsfelder? Also jenseits von der Frage, kann ich ein Visual mit Midjourney erstellen oder nicht? Also arbeitet ihr mit, weiß ich nicht, AI-generierten InfluencerInnen zusammen oder nutzt ihr es eher für eine Asset-Adaption im Sinne der Automatisierung? Also was sind so typische Social-Use-Cases? Caption schreiben und Midjourney ist jetzt für mich Klassiker eher so.
Ja, klar. Ja, okay. Also natürlich, dafür arbeitet jeder, nutzt es jeder und irgendwie ein Vorschlag, wie könnte denn die Caption geschrieben sein, holst du dir auch wenn du noch drüber guckst. Und ich glaube, eigentlich im täglichen Doing nutzt du es jeden Tag, jede Stunde. Mhm. Und wenn es nur als Hilfestellung ist, ne? Also ich glaube schon, dass das nicht automatisiert und allein so genommen wird, aber so als hilft mir dabei und macht mich ein bisschen schneller, auf jeden Fall.
Sag mal eigentlich schon zum Ende, zur finalen Kurve sozusagen unserer gemeinsamen Podcast-Folge. Eine Frage noch, ich habe das kürzlich gelesen, der Christian Retsch von BBDO schrieb das in seinem Meinungsbeitrag und zwar ging es um das Thema, wie hat er das genannt, Co-Opetition. Also Kooperation, Competition, das merkt man jetzt auch bei vielen größeren Etats, die ausgeschrieben werden, sei es jetzt O2 oder Penny und so, dass sich viele Agenturen in unterschiedlichen Schwerpunkten und Konstellationen zusammentun. Der eine, weil er Cultural Marketing Fokus hat, der andere, weil er irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen wilder dreht, der dritte, weil er eine tolle Operations hinten raus hat, die dem Kunden irgendwie eine super Betreuung über alle Touchpoints bietet mit großem Volumen und Effizienz dahin. Hinter. Ist das für euch relevant und interessant oder sagst du, nee, ich fokussiere mich ganz gerne auf Hutus Menzel, auf das, was wir können in unserem kulturellen Ökosystem und glaube nicht daran, dass ich dauerhaft mit allen möglichen Varianten in künftigen Etats kooperieren muss, um diese Art von Etats zu gewinnen?
Ich glaube, das ist eine Einzelfrage. Also prinzipiell sind wir erstmal so langfristiger Partner für unsere Marken und Kunden. Ne? Verstehen die auch und, glaube ich, sind tief drin und können dann auch, glaube ich, ganz gut mitdenken, was die brauchen. Und wenn das dann in dem Fall dazu führt, dass es einfach besser ist, wenn wir das in der Kooperation machen, total gut. Mhm. Ja. Aber als dauerhaftes Modell haben wir ja schon den Anspruch, wir wollen es erstmal gern selbst verstehen und haben da und auch mal einen Tellerrand hinausdenken können und je nachdem, was dann die Lösung ist, die wir gemeinsam mit dem Kunden erarbeiten, gut denkbar, dass wir dafür Unterstützung brauchen und dass uns da jemand weiterbringt, den wir dann einfach mit an Bord holen.
Mhm. Ach, ich glaube, ich kann beiden Szenarien auch was abgewinnen. Die Frage ist ja immer, wenn ich sehr stark mit Bereichen kooperiere, die ich selber nicht anbieten kann, verwehre ich mir ja auch die Möglichkeit, mich in diesen Feldern als Agentur weiterzuentwickeln.
Genau, das ist ja
genau
das,
das was du mit dem Prinzip Wissbegierde, Neugierde, Weiterentwicklungsbereitschaft meintest. Gleichzeitig verstehe ich natürlich on point, kannst du das jetzt noch nicht?
Ja.
Vielleicht in der Art und Weise, wie das jemand dann auch im Pitch abfragt. Das heißt, es kann durchaus Sinn machen, in diese Kooperation zu gehen. Die Frage ist nur, ab wann kippt es? Weil du dann zu irgendeinem Zeitpunkt sagst, jetzt mache ich es dann schon gerne selber und dann bist du plötzlich doch wieder in der Competition. Ne? Also es ist so, ich glaube, alle müssen sich bewusst sein, dass das immer eine Verbindung auf Zeit ist, die irgendwann einseitig aufgelöst werden kann.
Denkbar. Da gibt es diesen schönen Begriff von dem Oliver, der neulich bei dir war, ne? Full Thinking. Und ich finde, das beschreibt sehr gut. Du musst in der Lage sein, das zu verstehen, sonst kannst du deinen Kunden nicht beraten und das auch in allen Bereichen. Ja? Ob du dir dann für die Umsetzung in einzelnen Bereichen irgendwie andere Partner dazu suchst, offen.
Wunderbar. Offen ist ein gutes Schlusswort, finde ich. Andreas, es hat ganz viel Spaß gemacht. Ich danke dir für das Gespräch. Hier vor allem mal in Hamburg und nicht digital für irgendwelchen Remote-Aufnahmescreens. Das war schön.
Finde ich auch. Toll, dass du mich nach Hamburg eingeladen hast. Mag ich sowieso als Stadt. Hat echt Spaß gemacht. Mein erster Podcast, ey. Vielleicht mache ich noch mal einen.
Ja, solltest du tun.
War wirklich gut. Danke dir.